Assalamu alaikum nach einer sehr ausgedehnten Pause. Ich freue mich, dass du reinhörst. Es geht heute um ein Thema, was vielleicht zu den Tabuthemen gehört, und ich empfinde es als eine Verantwortung, über die Thematik zu sprechen, weil ich davon überzeugt bin, dass viele muslimische Geschwister nicht über dieses Thema sprechen können, dass sie nicht die Plattform dazu haben, sich nicht trauen, sich vielleicht schämen, über das Thema zu sprechen oder vielleicht auch einfach nicht wissen, mit wem sie über dieses Thema sprechen sollen. Und ich hoffe, dass ich da eine Sichtweise anbieten kann. Und ich sage absichtlich Sichtweise, es wird keine Anleitung sein, kein Wegweiser. Wer einen ganz genauen Ratschlag möchte, wie man in so einer Situation wie man mit so einer Situation umgehen kann, der wird es nicht finden. Da könnt ihr auch direkt abschalten. Es geht heute um eine Betrachtung, und ich hoffe, dass es trotzdem hilfreich sein kann für den einen oder anderen oder die ein oder andere. Genau, es geht um Verliebtsein, um eine islamische oder den Versuch einer theologischen Betrachtung des Verliebtseins. Und ich bitte Allah darum, dass es Anlass zum Guten wird und er jegliches Schlechte davon abwendet, inständig. Genau, dann wollen wir starten, nämlich... Ist es nicht interessant, dass Liebe und Verliebtsein in Liedern, Gedichten, Filmen das am meisten behandelte Thema ist? Wenn es um Liebe geht, wenn es um Verliebtsein geht, ist fast jeder daran interessiert. Es ist eine Thematik, die in vielen Aufregung, Neugierde, Überraschung, Kichern hervorruft, und das teilweise bei Menschen, die auch 80 sind, ohne das jetzt irgendjemandem, der älter ist, absprechen zu wollen. Aber was ich damit äußern möchte, ist, dass das Thema selten an Aktualität, Interesse und Wichtigkeit verliert. Es fängt schon ganz früh an, ne? Teilweise sogar schon im Kindergarten, dass darüber gesprochen wird. Und es ist ein Thema, was über das ganze Leben hinweg immer eine bestimmte Relevanz, immer ein bestimmtes Interesse, vielleicht eine bestimmte Form von Ziel oder Wunschvorstellung ist. Und das, seitdem es Menschen gibt, nicht nur bei uns, sondern seitdem es Menschen gibt. Menschen haben sich schon immer dafür interessiert. Es gibt, wie gesagt, aus allen Zeiten Gedichte, Lieder, Texte, Romane über dieses Thema, über Liebe und Verliebtsein. Es gibt Liebesgeschichten, die zur Feindschaft ganzer Länder geführt hat. Es gibt Liebesgeschichten oder Erzählungen von der Liebe von Personen, die diese Menschen zu unglaublich großen, besonderen, hervorstechenden Dingen befähigt hat. Und ich frage mich gerade jetzt, wo ich das anspreche, ist Liebe wohl das stärkste Gefühl? Oder gibt es irgendein Thema, was Menschen noch interessanter finden, wo sie noch hellhörig werden, wie beim Thema Liebe? Und dann wäre die zweite Frage, warum hat Allah ein Gefühl erschaffen, das so extrem beflügelnd, aber auch gleichzeitig zutiefst niederschmetternd sein kann? Warum hat er ein Gefühl erschaffen, dass das gesamte Sein eines Menschen umfassen zu scheint? Und ich möchte dieses Gefühl aus mehreren Seiten beleuchten. Der große Gelehrte Said Nursi sagte, dass jedes Gefühl, was wir erleben, und zwar jetzt nicht nur Verliebtheit, sondern die gesamte Palette, zwei Stufen hat. Er sagt, jedes Gefühl, was ein Mensch nur erleben kann, hat zwei Stufen. Und die erste Stufe dient als Metapher. Und die zweite Stufe ist die Stufe des Begreifens der Wahrheit oder zumindest einem Teil der Wahrheit. Und bleiben wir jetzt erstmal einfach bei der ersten Stufe. Also Menschen, die verliebt sind, und ich denke, jeder, der gerade zuhört, hat eine, selbst wenn man es nicht selbst erlebt hat, hat eine Ahnung davon, wie es ist. Ne? Man hat jemanden gesehen, der verliebt ist. Man sieht jemanden, also ne, man sagt ja nicht umsonst, blind vor Liebe oder die Liebe hat jemanden blind gemacht. Man sieht, oder wir sehen in Serien oder Filmen, was Liebe mit Menschen macht. Und nicht selten sind leiden Menschen, die verliebt sind, nicht selten. Aufgrund dieser heftigen Gefühle, die sie empfinden. Sie können sich kaum auf etwas anderes konzentrieren. Es gibt Fälle, wo Leute nichts essen können, wo sie sich nicht vernünftig konzentrieren können, wo sie nicht lernen können, vernünftig arbeiten können. Nicht selten, oder beziehungsweise sagen wir, es kommt vor, dass Liebende allen Menschen, die sie kennen und bis dato wertgeschätzt haben, den Rücken kehren, sie anders behandeln als vorher. Und letzten Endes ist der Liebende auch nicht selten jemand, der mit Schmerz aus der Sache geht. Also jeder kennt die Worte Liebeskummer, Enttäuschung, Herzbrechen etc. Und in diesen Fällen, in vielen Fällen, trifft dann eine Ernüchterung ein. So, und dann wären wir eventuell auf der zweiten Stufe, dass dieser Mensch erkennt, dass ein Geschöpf wie er selbst so heftige Gefühle vielleicht gar nicht verdient hat. Kurz, unser Erleben ist dazu da, um uns zu etwas Höherem zu führen. Unser Erleben ist dazu da, um uns zu etwas Höherem zu führen. Jetzt möchte ich einen kurzen Cut machen. Es geht nicht darum, Liebe und Verliebtsein schlecht zu reden. Auf keinen Fall. Das ist gar nicht meine Absicht. Es wird heute also der Fokus liegt eher auf dem ungewollten Verliebtsein beziehungsweise dem Versuch einer neutralen Betrachtung. Ich spreche von Versuch. Ich maße mir nicht ein zu sagen, dass es die Betrachtung ist. Von einer Betrachtung der Verliebtheit aus einer theologischen Perspektive. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Habe ich übrigens gesagt, dass es um das ungewollte Verliebtsein auch geht, ne? Und das ist dann nicht nur die Rede eventuell, dass man vielleicht zu jung ist, dass die Bedingungen nicht gegeben sind, dass das möglich ist, dass diese Form von Liebe nicht erfüllbar ist, aus welchem Grund auch immer. Und wenn wir jetzt auf diese Zwischenebene sind, zwischen der Stufe 1, die Stufe der Metapher, und die Stufe 2, die Stufe des Begreifens, ich möchte ein Beispiel geben, auf Wochenmärkten gibt es oft eine Verkostung, ne? Das kennen wir alle. Dann stehen ein paar Stückchen Melone beispielsweise oder Käse. In der Bäckerei sind es so Brote, Kekse oder so besonderes Gebäck. Das wird verkostet, also man kann es umsonst probieren. Und der Verkäufer weiß, dass wenn der Kunde probiert hat, beispielsweise von der Melone, dass er die ganze Melone haben wollen wird. Denn der Verkäufer weiß, die Melone ist so lecker, wenn man einmal probiert hat, dann will man die ganze Melone haben. Es ist eine Verkostung, ein Vorkosten. An dieser Stelle möchte ich noch ein anderes Beispiel geben. Ich glaube, es war im letzten Jahr, da bin ich mit meinem Mann in ein Schweizer Schokolädchen gegangen. Das war eigentlich gar nicht geplant. Wir sind durch die Stadt gebummelt, was wir eigentlich fast nie machen, aber wir sind durch die Stadt gebummelt und sind an so einem Schweizer Schokolädchen vorbeigegangen und es hat geduftet. Ne? Der Duft, erstmal nur, wir haben es nicht geschmeckt. Der Duft hat dazu geführt, dass wir in das Schaufenster geschaut haben. Wir haben reingeschaut und es ist klar, ne? Das ist wahnsinnig teuer und wir geben eigentlich nicht. Wir versuchen schon achtsam unser Geld auszugeben. Auf jeden Fall wollte ich dann weitergehen. Wir sind auch ein bisschen weitergegangen. Dann meinte mein Mann, ach komm, lass uns doch mal reingehen und schauen, was die so verkaufen. Wir müssen ja nichts kaufen. Gut, dann haben wir das gemacht. Und die Verkäuferin, also als wir reingekommen sind, war das Erste, was die Verkäuferin gemacht hat, uns ein Stückchen Schokolade zu reichen. Die Schlaue. Die schlaue Frau hat uns ein Stück Schokolade gereicht. Nachdem wir das probiert haben, haben wir gedacht, oh, das schmeckt anders als die Schokolade, die wir bisher gegessen haben. Ist schon gute Qualität, ne? Und ja, wie man jetzt erahnen kann, sind wir nachher mit so einem mini kleinen Tütchen, wo irgendwie nur so ein paar Pralinchen drin gewesen sind, rausgegangen und hatten 20 Euro ausgegeben. So, also sie hat uns vorkosten lassen und sie wusste und sie weiß, wenn die kosten, dann wollen sie alles haben. So, und so verhält es sich mit dem Diesseits und dem Jenseits. Allah lässt uns die ganze Palette kosten, um so uns zu etwas zu bringen, dass wir nach etwas streben können, was höher ist, was wertvoller ist, was kein Ende hat. Ne? Man kann sich ganz logisch herleiten, wenn Allah uns so unfassbar leckere, köstliche Früchte und unglaubliches Obst in so verschiedenster Weise hier auf der Welt, auf der begrenzten, kurzzeitigen Welt erschaffen hat und uns das kosten lässt, dann wissen wir ja als Gläubige, dass es im Jenseits davon ein Vielfaches, Besondereres gibt. Der Mensch strebt nach etwas, was er kennt. Und es ist schwierig, nach etwas zu streben, was man nicht kennt. Deswegen können wir es vorkosten. So stellen wir uns vor, wir sind in einem Raum, in dem wir, stellen wir uns das richtig vor, wir sind in einem Raum. Und in diesem Raum ist alles, was wir meinen zu brauchen. Der Raum ist sehr schön geordnet. Wir mögen diesen Raum. Oder ich spreche lieber von du. Du magst den Raum. Er ist echt schön geschmückt, sehr ansehnlich. Man fühlt sich wohl. Es gibt ganz viele kleine Fenster und eine Tür. Und du öffnest die Fenster aber nicht, weil du denkst dir, also die Luft ist ganz gut und ich fühle mich gerade wohl. Also du kommst nicht drauf, das Fenster zu öffnen. Und ich sehe unsere Wahrnehmung als eine solche Sache. Unsere Wahrnehmung ist ein solcher Ort. Und dieser Raum ist aber, ohne dass wir es wissen, sehr oberflächlich. Und hinter diesen Türen und Fenstern, wenn wir sie öffnen, wie gesagt, dieser Raum ist in meiner Vorstellung unsere Wahrnehmung, und hinter diesen Türen und Fenstern stecken wunderschöne Landschaften, Naturphänomene, frischer Wind, Vogelgezwitscher, Blumenduft, eine unendliche Weite, ein Gefühl von Freiheit in der Brust. Und es ist erstrebenswert, nach einer tieferen Wahrnehmung zu streben, als die, die wir aktuell haben. Und in diesem Sinne ist alles und jeder, wenn wir es erlauben, wenn wir das als solches akzeptieren, ist alles und jeder und jedes Geschehnes, jeder erlebte Moment mit Sinn und Lehre gefüllt, gekrönt. Selbst wenn wir das nicht sehen können. Und wenn sich jemand wirklich regelmäßig fragt, was ist wohl der Sinn darin, dass ich das erlebe? Was soll ich daraus lernen? Ja, Rabbi, was soll ich daraus lernen, dass ich das gerade erlebe? Was soll ich daraus lernen, dass ich gerade Zeuge davon bin? Was soll ich davon lernen, dass ich gehört habe, dass es sowas gibt? Ist ein wertvoller Schlüssel zu einer tieferen Wahrnehmung. Davon bin ich überzeugt. Deswegen, ich lege dieses Bittgebet wirklich jedem nahe, in jedem meiner Vorträge fast, versuche ich auf dieses Bittgebet aufmerksam zu machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat regelmäßig Allah darum gebeten, ja Allah, zeig mir die Dinge, wie sie wirklich sind. Zeig mir die Dinge, wie sie wirklich sind. Er war der Prophet. Er hat die Offenbarung erhalten. Er hatte Kontakt zu Jibril alayhi salam, dem Offenbarungsengel. Und er hat Allah darum gebeten, oh Allah, zeig mir die Dinge, wie sie wirklich sind. Denn unsere Wahrnehmung ist nicht gleich Wahrheit. Unbedingt. Es ist unsere Wahrnehmung. An dieser Stelle möchte ich die Liebe zu einem Menschen und die Liebe zu Allah vergleichen. Die Liebe zu einem Menschen kann einengend sein. Ne? Also, das hat immer was zu tun mit Verlustängsten, mit Eifersucht. Eigentlich siehst du, in jedem Moment läufst du Gefahr, in Anführungsstrichen, und ich übertreibe jetzt ein bisschen absichtlich, dass du diesen Menschen auf irgendeine Weise verlieren könntest. Die Liebe zu Allah ist aber befreiend. Weil je mehr du Allah liebst, desto freier bist du in der Bindung zu allem anderen. Weil Allah ist nicht endlich. Solange du dich aktiv nicht darum bemühst, kannst du ihn nicht verlieren. Solange du aktiv nach seiner Nähe strebst, wird er dich nicht fallen lassen. Die Liebe zu einem Menschen kann niederschmetternd sein, enttäuschend sein, kann sein, sage ich absichtlich immer, ich möchte niemandem Angst oder Sorge vor Liebe und Verliebtheit machen. Es geht mir nur um die Möglichkeit darin. Die Liebe zu einem Menschen kann niederschmetternd sein, kann enttäuschend sein, kann erniedrigend sein teilweise. Ne? Jeder von uns hat das wahrscheinlich mal bezeugt. Und die Liebe zu Allah ist hingegen aber erhebend. Ne? Es schenkt einem Würde. Die Liebe zu einem Menschen kann einen wahnsinnig blind machen. Aber die Liebe zu Allah öffnet alle Tore des Bewusstseins oder wahnsinnig viele Tore des Bewusstseins. Es schärft die Wahrnehmung. Genau. An dieser Stelle möchte ich, wenn wir wieder... Ich bin jetzt ein paar Mal hin und her gesprungen, aber wenn wir jetzt auf der Stufe 2 sind, wozu dient diese Sache? Wir haben ja gesagt, die Stufe 1 ist die Stufe des Erlebens einfach. Einfach die Stufe, das, was ich erlebe. Ne? Jemand ist verliebt oder man ist Objekt des Verliebtseins oder man ist Zeuge, dass jemand verliebt ist. Und das ist die erste Stufe des Erlebens. Man erlebt eine Sache. Und die zweite Stufe des Begreifens, die Stufe des oder des teilweisen Begreifens der Wahrheit, eines Stück Wahrheits, ist, wenn ich, also was tut ein Mensch, was tut das Objekt der Verliebtheit, damit man verliebt in diese Person ist? Meistens nichts. Ne? Das ist ein Mensch, der die auf Toilette geht. Wenn es ein Virus hat, dann sagt man Knockout, hat es dann Knockout, ne? Man kann nichts gegen Krankheit machen. Man war 9 Monate oder kürzer im Mutterleib. Man ist unzulänglich in vielerlei Hinsicht. Man hat Schwächen, etc. Aber wenn diese Person, wenn diese Person, in die XY verliebt ist, mitten in der Nacht anruft und sagt, ich stecke in Schwierigkeiten, bitte komm so schnell wie möglich, dann wird der Verliebte, der Liebende, selbst wenn er im Tiefschlaf gewesen ist, aus dem Tiefschlaf gerissen, und es wird dieser Person eine Ehre sein, eine Freude sein, helfen zu können. Und keine Kraft der Welt würde diesen Menschen dann aufhalten, nicht zu helfen. Nichts könnte ein Hindernis sein. Ne? Man würde sich geehrt fühlen, dass man helfen darf und so gerne helfen. Und jetzt stellen wir uns vor, es gibt da jemanden, der für uns den Sternenhimmel erschaffen hat, der jeden Tag für uns die Sonne aufgehen lässt und untergehen lässt, der eine unzählige Masse, Palette an verschiedensten Obst- und Gemüsesorten und nährstoffreichen Nahrungsmitteln erschaffen hat, uns geschenkt hat, für uns, unser Herz schlagen lässt, das Blut durch unsere Adern zirkulieren lässt, ohne dass wir irgendetwas dafür tun. Wie ist das dann, ein Geschöpf so verrückt zu lieben? Und eigentlich zeigt uns diese Verliebtheit ist eine Darstellung oder die Darlegung von einem unfassbar großen Potenzial, was wir in uns tragen, was jeder Mensch in uns trägt. Wenn ich ein Geschöpf lieben kann, was endlich ist, wenn ich ein Geschöpf lieben kann, was endlich ist, was geboren wurde, was sterben wird, was Krankheiten im Herz haben kann, was schlechte Eigenschaften haben kann, was unzulänglich ist, ohne jetzt Menschen schlecht reden zu wollen. Wenn ich einen Menschen so sehr lieben kann, was trage ich dann für ein Potenzial in mir, wie ich meinen Schöpfer lieben könnte, der alles für mich gemacht hat, der mich leben lässt, der mich atmen lässt, ohne dass ich einen Knopf betätigen muss, ohne dass ich mir darüber Gedanken machen muss, dass meine Organe auf eine perfekte Art und Weise funktionieren, dass mein Körper auf die perfekte Art und Weise erschaffen wurde. Und das ist die Stufe des Begreifens. Und wenn wir jetzt einmal weitergehen, wenn ich mir vorstelle, ich kaufe meinem Kind ein Puppenhaus. Beziehungsweise mein Kind wünscht sich ein Puppenhaus. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Immer wieder. Ich hätte es gerne. Mama, ich möchte gerne ein Puppenhaus. Mama, Papa, ich hätte gerne ein Puppenhaus. Bitte kauf mir ein Puppenhaus. Ich finde das so schön, etc. Und das Kind sagt das immer wieder. Es wünscht sich das immer wieder. Und ich mache mir Gedanken. Ich schaue mir die Bewertungen an. Welche Puppenhäuser sind gut? Welche sind hochwertig? Welche haben vielleicht wenig Schadstoffe, welche sind, keine Ahnung, langlebig, funktional etc. Ich mache mir Gedanken. Und dann mache ich meinem Kind eines Tages eine Überraschung und kaufe tatsächlich ein uns passendes, dem Kind passendes Puppenhaus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Kind liebt dieses Puppenhaus mehr als mich. Ist doch total irrsinnig, oder? Das ist Also ich kann es kaum in Worten in Worte fassen. Es ist so irrsinnig, wenn das Kind dann das Puppenhaus, das den Gegenstand, den ich für das Kind ausgesucht habe, dem ich das Kind, dem Kind geschenkt habe, wenn das Kind dieser Sache mehr gebunden ist, sich näher an das Puppenhaus fühlt, als der Person, der diese Liebe eigentlich würdig ist. Und genauso verhält es sich bei uns, wenn wir ein Geschöpf mehr lieben. Wie verhält es sich dann, wenn wir ein Geschöpf mehr lieben, als wir Allah lieben? Wenn wir ein Geschöpf anstelle Allahs tun, wie irrsinnig das ist. So, und nachdem wir das Beispiel mit dem Puppenhaus und dem Kind gebracht haben, kommt noch ein Schockbeispiel, sag ich mal, denn ich denke, dass es die Sache sehr, sehr gut anschaulich macht. Erstmal weg vom Verliebtsein, sondern erstmal für Jugendliche vielleicht. In der Jugendphase haben Freundschaften oft eine ganz andere besondere Ebene. Sie sind viel inniger, fester, ne? Also man hat eine beste Freundin oder einen besten Freund. Und am liebsten ist es so, in der Pubertätsphase vor allem oder auch ein bisschen noch darüber hinaus, dass man ganz viel Zeit mit dieser Person verbringen möchte, ne? Mit der besten Freundin, mit dem besten Freund. Und die Geschichten, dass man sich irgendwie abgelöst empfindet von der besten Freundin, ne? Auf einmal scheint die beste Freundin irgendwie mit jemand anderem viel mehr Zeit zu verbringen. Man ist enttäuscht, dass man vielleicht gar nicht mehr so oft angerufen wird. Oder die beste Freundin beschwert sich, warum man nicht so viel anruft, warum man nicht so viel erzählt. Vielleicht auch, warum man jetzt mehr Zeit mit Person XY verbringt. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem weiblichen Beispiel, weil einfach die Mehrheit meiner Zuhörer weiblich sind. Genau, behalten wir dieses Beispiel im Sinn und kommen wir zu dem Beispiel Ehe auch, ne? Also Verliebtheit, ich habe ja bereits am Anfang gesagt, dass es verschiedene Formen, verschiedenste Konstellationen davon geben kann. Und ich denke, jeder Mensch, der entweder verheiratet ist und selbst wenn man jetzt nicht verheiratet ist, kann man sich auch sehr gut vorstellen, denke ich, also dass sich jeder in die Situation hineinversetzen kann, wenn wir uns vorstellen, man lebt in einer Ehe. Und der Partner, der Mann oder die Frau kommt und sagt, ich bin verliebt in jemand anderes. Und das ist für die allermeisten im Normalfall ein Schockmoment. Und der Mensch kann das kaum ertragen. Allein die Vorstellung kaum ertragen, dass der Partner jemanden anderes vielleicht im Herzen trägt. Also man kann es nicht ertragen, dass der Partner, der ein Geschöpf ist, ein anderes Geschöpf außer einem selbst im Herzen trägt. Wie ist es dann? Und jetzt summieren wir das Beispiel mit dem Puppenhaus, mit der besten Freundin, mit dem Ehepartner. Wie ist es, wenn man Allah ersetzt im Herzen mit einer Person, mit einem Gegenstand, was auch immer. Der Mensch ist dazu fähig, alles Mögliche an die Stelle Allahs zu setzen, weil er diese Leere empfindet und vielleicht nicht weiß, an welcher Stelle er suchen wird, möchte, kann. Manchmal ist diese Empfindung, also dieser Versuch, diese Leere zu füllen, die Möglichkeit, diese zwei Stufen erleben zu können, von denen Said Nursi berichtet. Manchmal ist es aber auch das eigene Verderben einfach. Ja, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich bin bekannt dafür, dass ich immer so plötzlich ende. Das war's. Ja, ich hoffe wirklich inständig, dass es einfach die Menschen erreicht, die es erreichen sollte, die es gerade hören mussten. Ja, leitet es an Menschen weiter, die verliebt sind, von denen ihr denkt, dass sie verliebt sein könnten. Leitet es an die weiter, die verheiratet sind, wo der Partner vielleicht fremdverliebt ist oder die verheiratet sind, selber fremdverliebt sind. Leitet es an die weiter, die heiratsfähig sind, Single sind und verliebt sind. Also wirklich an alle einfach, die davon auf irgendeine Weise profitieren könnten. Ich hoffe wirklich inständig, dass es Anlass zum Guten ist und dass nichts Schlechtes daraus entsteht. Danke, dass du zugehört hast, und inshallah bis zum nächsten Mal. Wassalam.